Aleluia. Aleluia. Weite irish uva gote sertsing reden. Es ist gut, dass Alex ein bisschen über die Eltern und Kinder so gesprochen haben. Aber bevor ich darüber reingehe, will ich mal eine Zusammenfassung, die ganze Predigt in einem Satz. Egal, was du durchgehst momentan, ob es gut ist oder schlecht ist, Gott meint es gut mit dir. So, einer von den berühmtesten Schulen in Zimbabwe ist die Schule, wo ich war. Als ich dort war, es war noch nicht so richtig bekannt. Das kommt jedes Jahr fast in Zeitung, dass die beste Schule in Zimbabwe die sind von dieser Schule. Den Durchbruch kam an der Zeit, als ich dort war. Ich war dort 4 Jahre, vom 8. bis 11. Klasse. Und 9. Klasse, einer von den Lehrern, ist dann der Rektor geworden. Und der Mann, der war streng. Der konnte richtig schlagen. Wir konnten ihn Zuchtmeister nennen. Der wollte uns nicht sehen, dass wir spät in den Klassenzimmer kamen und so weiter. Sogar, dass er einfach Mittagspause läuft, das war im Internatsschule, da sind wir alle Schüler schneller ins Klassenzimmer gegangen, um angefangen etwas zu machen. Ich weiß noch, ein Tag ging es so, sind wir schneller gerannt, ich habe kein Buch gehabt. Aber das war Zeit zum Lernen dann. Und dann habe ich einen Nachbarn gesagt, kannst du mir mal was geben? Und der hat nur einfach so eine kleine so Magazin mit Bildern und so weiter. Und dann kam er vorbei, hat er geschaut, was ich gelesen habe. Dann hat er gelacht, dass sowas bringt dir nicht viel. Aber das habe ich nur genommen aus Not. Aber der Mann, der ist dann richtig berühmt geworden und dann hat er gewechselt zu einer anderen Schule. Jetzt, da hat er Probleme, gab es verschiedene Reaktionen. Die anderen haben versucht, ihm auch zu schlagen. Und so, aber auf jeden Fall, dann gibt es eine Denomination, die haben ihn erkannt, den haben sie genommen. Und wieder, wo er war, war wieder ganz bekannt im Land, dass das die beste Schule. Und das Ministerium hat ihn dann genommen, dann ist er nicht mehr ein Rektor. Jetzt ist er, wie ist ein Direktor, einer, der nächst zum Staatssekretär ist. Der ist jetzt ganz oben in der Regierung. Und der Mann, der ist gar nicht korrupt. Im Land, wo es so Korruption ist, das kann auch meine Frau bezeugen, dass sogar an der Zeit, wo auf dieser Internetshow es so berühmt war, er konnte Geld verlangen, aber das hat er nie gemacht. Dass er noch heutzutage, wo die armen Leute wohnen, da wohnt er noch, aber der ist hoch noch in der Regierung. Und wo er überhaupt wohnt, das Haus hat seine Frau besorgt, nicht er selber. Der sagt immer, ich diene mein Land. Und dann, ich vermute, hat er Probleme. Vor ein paar Jahren kam er wieder in die Zeitung, dass der ist jetzt in dem Minenministerium, was alles mit Minen zu tun hat. Und dass er eine Nashorn gehabt hat in seinem Auto. Und dann ist er verhaftet. Und wir haben alle gesagt, ja, keiner hat es geglaubt, der ihm gekannt hat, dass es stimmt. Und dann nach ein paar Tagen später kam es, dass erstens sein Auto, das war ein staatliches Auto, es gab Ersatzschlüsse bei der Regierung, aber den fehlt. Das heißt, einer ist eingebrochen, hat das Auto geöffnet. Und dann zweitens, das war keine Nashorn, das war eigentlich von einer Normalkuh. den haben sie freigelassen. Das war klar, dass jemand wollte, dass er wegging. Aber was will ich dazu sagen? Das Leben von dem Mann, der ist bekannt im Land, aber der geht durch vieles, was nicht so Gutes ist. Und er selber profitiert nicht viel von dem. Und es gibt auch einen Mann, von dem wir geredet haben vor ein paar Wochen, Karfreitag, Auferstanden und so weiter. Wenn man dann überlegt, was will Gott erziehen mit alles, was Jesus durchgegangen ist? Das ist die Gedanke, die wir mal durchgehen müssen. Kannst du mir mal Hebräer 12 öffnen? Ich will jetzt mal ab Vers 3. Hebräer, das ist ein Buch, denn die Theologen streiten, wer hat es geschrieben? Die meisten sagen Paulus. Und deshalb gibt es diese dumme Frage, wer hat Paulus' Brief an den Hebräer geschrieben? So, ich will ab Vers 3. Da die Hebräer, die Christen, die gehen durch schlimmere Zeit. Es gab Verfolgung und so weiter. Und dann hat Paulus oder derjenige, der das geschrieben hat, das Buch geschrieben. So ein Brief. Zu erklären, damit sie nicht müde werden. Und in Vers 3 sagt er, ich habe Hoffnung für alle. Das ist einfacher für mich. Vergiss nicht, wie viel Hass und Anfeindung er von Gottes Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verlieren und aufgibt. Der hat vorher in Kapitel 11, über die Leute, die gestorben haben in den Glauben, dass der Abel, der hat das gemacht, Jakob hat seine Söhne gesegnet und so weiter, die Hilfe von Glauben sozusagen. Und dann geht er rein, Kapitel 12, redet er von Jesus, dass wir müssen auf dem schauen. Und das ist denjenigen, von dem er redet, dass er musste durch alle diese Sachen gehen, so leiden. Aber damit, wenn wir an ihm schauen, können wir nicht müde werden. Ich habe vorher von dem Rektor erzählt, dass die Reaktion war ganz anders. Es gab Leute, die ihn gehasst haben. Oder man merkt es auch heutzutage auch im Ministerium, dass er gehasst ist. Und die anderen, die lieben ihn. Und dann die anderen, die können Spaß machen, von was sie durchgehen. Wenn es geht schlecht, die anderen lachen darüber. Es gibt verschiedene Reaktionen. Und dann bei den anderen, die bauen Charakter davon. Und Jesus, als er seinen Dienst gemacht hat, Wolfgang hat es auch letztes Mal erzählt, gesagt, der hat einfach pure Marketingstrategie auf Englisch. Seine Strategies, die sind einfach dumm. Die sind nicht so besonders. Der sagt es nicht, ja, ich rufe euch zu meinem Königreich. Jetzt kommt ihr, dann habt ihr Picknick hier. Dann geht's euch gut, sagt er gar nichts. Eigentlich, die Bibel sagt, wer hat unseren Bericht geglaubt? Der sagt die Wahrheit, deshalb viele glauben es nicht. Aber trotzdem, wir müssen sicher sein, dass was daraus kommt, ist sehr gut. Und das ganze Thema, von dem wir gemacht haben letzte Woche, Karfreitag, Auferstehung und so weiter, es ging um Kreuzigung von Jesus, damit er uns wieder in Verbindung bringt mit Gott. Und das Problem, das wir als Menschheit haben, ist Sünde. Von dem reden wir auch heute weniger. wir haben es so versucht, leichter zu machen, dass der Mensch, der hat seine eigenen Rechte und so weiter. Deshalb können wir nicht mehr richtig nennen, ja, da ist Sünde. Aber die Wahrheit ist, Sünde trennt uns immer noch zu Gott. Und wenn wir mit damit beschäftigen, haben wir ein großes Problem. Probleme aus Einzelnen, Probleme aus Familien, Probleme aus Nationen. Egal auf welcher Ebene, von dem wir reden. Und deshalb müssen wir schauen an Jesus, der perfekt ist. Von dem können wir lernen. An dem auch können wir auch unsere Sünde aufgeben und unsere Probleme auch aufgeben. Alles, was wir durchmachen. Und so die Reste von diesem Kapitel erweitert diese Tatsache, dass christliche Leben Zeit und Zeit hat einfach Prüfungen und Not. Und es gibt auch Zeit, wo es uns gut geht. Und warum es so ist, das ist, was Paulus hier oder der Schreiber versucht hier richtig rauszubringen. Und erstens, das sind die Punkte, die wir dann richtig durchgehen. Erstens, die Disziplin zeigt einfach Liebe. Und dann zweitens, die Disziplin zeigt auch uns, dass wir nicht perfekt sind. Und dann können wir auch mal Hilfe suchen. Und dann drittens, der gibt auch die Trennung von Wahrheit. Dann können wir sehen, aha, da bin ich auch, ja, da habe ich auch es nicht richtig gemacht. So, 4-8, wo wir sehen, dass Jesus, die Disziplin zeigt Liebe. Bis jetzt hat euch der Kampf gegen die Sünde noch nicht das Leben. Alex, kannst du lesen vielleicht?
Ja. Bis jetzt hat euch der Kampf gegen die Sünde noch nicht das Letzte abverlangt. Euer Leben habt ihr noch nicht eingesetzt. Trotzdem werdet ihr schon mutlos. Habt ihr denn vergessen, was Gott euch als seinen Kindern sagt? Mein Sohn, lehne dich nicht auf, wenn Gott dich streng erzieht. Und verliere nicht den Mut, wenn er dich zurechtweist. Denn gerade weil er dich liebt, wirst du streng erzogen. Seine Schläge beweisen dir nur, dass er dich als sein Kind angenommen hat.
Halleluja. So, das ist, was er im Sinn hat. Wenn so was passiert, heißt unbedingt, dass er nicht uns liebt. Wenn wir sehen, ein 12-Jähriger oder 13-Jähriger versucht, Tabak zu kaufen, wir fragen schon, warum und so weiter. Aber ich denke, bei den eigenen Kindern ist gut, es geht schon ein Schritt tiefer. Ich weiß noch, als wir auf den Kühe im Dorf aufgepasst haben, mir hat es nicht gut gefallen. Meine Oma war auch so einer, die richtig schlagen konnte. Mein Opa war okay, ich habe mit meiner Oma gelebt und mein Opa. Auf jeden Fall, wir haben immer wieder was gemacht oder wir haben Kühe verloren. Kamen wir zu Hause mit dem Nachbar, mit dem ich den Kuh aufgepasst habe, bei dem, der ist nicht geschlagen worden. Mir, als ich nach Hause kam, ich habe Kühe verloren, ich wusste, heute ist knallt. Aber bei dem nichts. Aber sein Vater war gestorben im Krieg und der war bei seinem Onkel und die Tante. Und ich denke, die waren ein bisschen vorsichtig, wie sie mit ihm umgegangen. Wenn du einen Schritt gehst, dann sagt die ganze Bevölkerung, aha, Kindermissbrauch. Ja, der macht es, weil es nicht seine eigenen Kinder. Da gibt es schon Begrenzung von deiner Macht, von was du machen kannst. Aber es gibt schon Leute, die Kinder missbrauchen oder schlimmer machen. Aber hier geht es um, wenn es ein ehrlicher Vater ist, der wird sich nicht freuen, wenn die Kinder schlechte Sachen tun und der wird schon reagieren. Und das ist, was Gott macht. Und jeder hat schon seine eigene Vorstellung, wie die Familie aussehen sollte. Hier, ich sage nicht, dass man die Kinder schlagen sollte hier. Oder nimm es einfach aus Disziplin. Egal wie du es nimmst, wie du das machst, das ist deine eigene Sache, das ist nicht das Thema. Hier geht es um einfach, dass Gott erzieht uns. Und da macht er schon was, damit wir kapieren, aha, etwas ist nicht gut. Ein Normalvater tut was. Und der Mann, der Rektor, von dem ich erzählt habe, ein Tag kamen Leute, die Platz gesucht für Schüler an der Schule. Und er wollte immer wissen, von welcher Schule einer kommt. Und deshalb musste man mit Uniform kommen. In Zimbabwe, wir ziehen Uniforms von Schule und jede Schule hat eigene Uniform. Und da ging ich mit einer Verwandte von mir. Alle haben gesagt, ja, der kennt dich gut. Und der wird schon ihm nehmen, sozusagen. Und ich kannte auch meine Verwandte, dass er nicht gut war. Und ich habe ihm auch ehrlich gesagt, ich wurde geschickt. Deshalb kam ich auch mit ihm und hat auch keinen Platz bekommen. Und dann, als wir zurück nach Hause gegangen sind, hat eine Frau mir erzählt, ja, der Mann, der sah das Uniform von meiner Tochter und dann sagt er, von Roosevelt Schule. Nee, da war die Tochter von meinem Bruder. Da nehme ich keine Schüler von da. Ich habe vieles erlebt von ihr. So ist es. Und das heißt, ein Vater hat seine eigenen Gedanken, wie die Kinder sich benehmen sollten. Und früher haben auch die Männer, wenn sie heiraten wollten, haben auch nach den Familien von Frauen geschaut. Da sie wissen, eine Frau hat Einfluss auf die Kinder. Okay, heutzutage trifft man vielleicht in eine Party, kann sowas, dass die Leute dann verliebt sind und heiraten. Aber da fehlt einfach diese Sicht auf die vorne. Weil von was du nimmst, kommt auch die Kindereigenschaft von morgen. Und wenn wir jetzt nochmal genau schauen, Paulus oder der Hebräer-Briefschreiber sagt, wenn man das betrachtet, nehmen wir so, dass es eigentlich von was man erlebt ist, konnte schlimmer werden. Diese Einstellung musst du haben, wenn es dir schlecht geht. Es konnte schlimmer sein. Das Schlimmste, wo man richtig gehen kann, ist, dass du mit deinem eigenen Blut zahlen muss oder wenn es geht um Leben, um Tod, das ist das Schlimmste, was du erleben kannst. Und das heißt, egal was du erlebst, wenn es nicht um Leben, um Tod geht, das ist nichts, aus was Jesus erleiden hat am Kreuz. Und das heißt, das musst du gut annehmen eigentlich, sagt die Bibel. Und Jeremia sagt, es gab eine Zeit, wo ich sage, Gott, ich kann es nicht mehr. Und dann sagt Gott, das ist nichts. Wenn du müde werdest, mit dir laufen, was ist dann, wenn du richtig rennen, dann mit richtigen, Jeremia sagt, wenn du schon mit Fußgängern kaum Schritt halten kannst, wie willst du dann mit Pferden um die Wette laufen? Das heißt, du musst nicht nehmen deine jetzige Erfahrung als die schlimmste, was du hast. Es kann noch schlimmer werden. So eine Einstellung musst du haben. Und dann der zweite Einstellung, was du brauchst. Seine Gnade reicht. Westkow sagt, darum heißt es, stark die kräftige Hände. Das ist der zweite Schritt von was wir vorher gesprochen haben. Es gibt Gründe, warum wir das alles durchmachen mussten. Ich habe gesagt, der erste war, dann, das zeigt, dass Gott dich liebt. Und dann zweitens, dann merkst du, aha, Gottes Gnade reicht. Das ab 12 bis 17. Kannst du es noch mal lesen, Alex?
Richtet eure kraftlos und müde gewordenen Hände wieder auf zum Gebet, damit ihr stark werdet. Eure zitternden Knien sollen wieder fest werden, damit ihr sicheren Schritte im Glauben tun könnt. Bleibt auf dem geraden Weg, damit die Verzagten und Schwachen nicht fallen, sondern neuen Mut fassen und wieder gesund werden. Setzt alles daran, mit jedem Menschen Frieden zu haben und ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Sonst werdet ihr den Herrn niemals sehen. Achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorübergeht, damit sich das Böse nicht bei euch breit macht und Zank und Streit die ganze Gemeinde vergiften. Keiner von euch soll die Treue brechen wie Esau, für den nur materielle Dinge erstrebenswert waren. Für ein Linsengericht verschleudert er das Vorrecht, als ältester Sohn sein Erbe und den besonderen Segen seines Vaters zu erhalten. Zwar wollte er später alles wieder rückgängig machen, als er seinen Vater unter Tränen um diesen Segen bat. Doch da war es zu spät.
Halleluja. So, ich bin auf dieses Kapitel gekommen, weil ich merke, irgendwas läuft, was nicht, es läuft nicht gut bei mir. Und da frage ich mich, warum? Die Leute, die ich mit rede, alle jammern. Es geht denen schlecht. Einer von denen ist in Südafrika. Der hat mir, war das mein, am Dienstag, wir geschrieben, mein Sohn ist gestorben in Zimbabwe. Aber ich habe keinen Cent nach Zimbabwe zu fahren, um ihn zu beerdigen. Der Sohn war 16. Ja, ich habe ihm das Geld geschickt. Gestern hat mir nochmal geschrieben, meine Mutter ist gestorben. Und dann habe ich gesagt, was ist los bei dir? Was habt ihr gemacht? Oder warum? Und dann sagt er zu mir, manche Sachen, die kann man nicht erklären. Und eine Predigerin bei uns, die Gemeinde, wir waren auf Konferenz, dann ist sie krank geworden, ging auch im Krankenhaus und liegt, Ärzte sagen, ja, da ist gar keine Blut mehr. Sie hat gar keine Blut im Körper. Deswegen. Und die Kirche hat gar keinen Cent. Und sie braucht Blut unbedingt. Brauchte. Und ich habe gesagt, aber die Kinder, die müssen was machen. Aber die Kinder waren nicht so aktiv, um was zu machen. Aber man merkt, das Leben war langsam zu Ende. Und dann, ja, wir haben dann Geld von jemand ausgeliehen, das ging. Und dann kam auch wieder raus, ja, jetzt Temperatur geht hoch und man muss stoppen mit Blut reinzubringen und so weiter. Dann haben wir gesagt, egal was passiert, jetzt müssen wir beten. Und heute Nacht war ein Gebet bei ihr zu Hause, sie ist im Krankenhaus, aber die Leute haben gebetet. Und kurz bevor ich kam, habe ich mit ihr gesprochen. Sie hat gesagt, mir geht's gut. Alles, ich habe keine Schmerzen mehr. Habe ich gesagt, das ist Gott, ob es Zufall, dass jetzt Blut wieder richtig fließt, alles läuft, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, wir haben gebetet und jetzt geht es ihr wieder besser. Und dann fragt man sich, warum passiert sowas? Und ich hatte mehr erwartet von ihr Kindern. Die sind auch Pastoren und so weiter. Ich habe mehr erwartet. Und kam ich, es kommt mit unserer Erziehung. Wir müssen was machen. Auch in die Gemeinden zu Hause mit Kindererziehung. Manche sagen, können wir viel erwarten von den Kindern, was sie gar nicht gelernt haben. Und ein bisschen strenger erziehen. Das ist, was heute zu Tag fehlt. Wir glauben, es klappt halt, wenn man hat Logik, dann muss es klappen, aber meistens ist es nicht so. Wir brauchen Erziehung, strenge Erziehung, auch im Dienst, überall. Und das macht Gott. Und hier haben wir gesagt, wo wir gerade gelesen haben, haben wir gesehen, die Gnade, wenn du merkst, aha, jetzt bin ich kraftlos, die Hände sind müde und die Knie haben keine Kraft mehr, dann merkst du schon, du hast deine eigene Grenze erreicht. Aber trotzdem gibt es noch Hoffnung. Jesus, der vor uns am Kreuz gestorben ist. Und dann geht er noch weiter, der Schreiber. Wir müssen nach Frieden mit allen Menschen jagen oder suchen. Das heißt, es geht nicht nur um mich oder meine Frau. Es geht um alle, die ganze Gemeinde. Und wenn man das nicht macht, die Schlauheit kommt an uns alle. Das heißt, wir müssen aufeinander aufpassen. Ja. Und es sagt sogar, achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorübergeht, damit sie sich das Böse nicht bei euch breit macht und die ganze Gemeinde vergiftet. Meine Gedanke ist so, es gibt Sachen, wo man sagt, aha, das ist nicht so wichtig. Aber das sind die schlimmeren Sachen im Christentum. Wir müssen unsere Augen aufhalten und sehen, was da los ist. Bei meiner Oma eins, was ich wusste, wenn ich diese kleineren Sachen mache, zum Beispiel für mich, die sind Kleinigkeit, dass ich Kuh verliere und so weiter. Da habe ich Schlägerei bekommen. Aber wo ich weiß, da habe ich richtig verbockt. Da hat sie mich nicht geschlagen, sie hat mit mir geredet. Einer von den Erfahrungen weiß ich noch, die Kühe sind in einem Acker gegangen, sie haben Pflanzen gefressen und so weiter. Und dann irgendwie habe ich es geschafft, sie rauszubringen, habe ich nicht erzählt. Und dann nachts gab es, die sind raus vom Stall, die sind von den Feldern, von den anderen gegangen und so weiter. Und dann habe ich dann ja erzählt, die waren nicht nur bei Nachbarn, auch bei uns. Ich wusste, dass sie werden es irgendwann mal sehen. Und dann hat sie nur gesagt, du kannst einen Roman schreiben. Die Kühe gehen nicht selber raus vom Acker, wenn sie da sind. Sozusagen, du musst zu mir lügen, aber ich weiß es. Und da hat sie mal gesagt, weißt du, mit diesen Lügen, du bringst die ganze Dorf durcheinander. Und das musst du genau lernen, das mit Lügen. Du sagst, aha, dann fangen die Eltern einander zu streiten und so weiter. Das ist gar nicht gut. Wir müssen in Frieden mit den anderen leben. Ja, Und es gibt schon Fälle, wo ich wusste, ja, hier, eigentlich, sie sollte mich schlagen, aber da hat sie nicht mich geschlagen. Aber es gibt viele Fälle, wo ich wusste, weiß, ah, eigentlich, da habe ich nichts gemacht. Finde ich unfair. Oder sogar in der Gemeinde, das ist, was ich bei ihr nicht mag. Wir waren meistens in der Gemeinde und dann, wenn die Jungs sich nicht benehmen, sie hat nur meinen Namen benannt, dass ihr müsst euch dort benehmen. Und dann das hat mich ein bisschen geärgert. Warum nennt sie nicht die Richtige, die das machen? So war sie, aber auf jeden Fall, ich habe gelernt, wie man sich benimmt in der Gemeinde. Und mir war mir lieber nicht in der Gemeinde zu gehen, wenn ich wusste, ich bin nicht dabei. Gottes Gnade. Wenn wir bei Gott sind, wir müssen die Sachen ernst nehmen. Und diese Bitterkeit, das ist das Schlimmste, was man leben kann. Wenn man es merkt, wir müssen miteinander reden oder versuchen, einander zu helfen, damit es rausgeht. Wenn du lebst mit einer, der bitter ist, das ist schlimm. Und deshalb sagt Paulus in einer von seinen Briefen, sei zornig, aber bis nur Sonnenuntergang. Das zerfrisst einer von ihnen. Und dann von den Sachen hier können wir einiges lernen. Wenn wir Frieden mit allen Menschen und Heiligung, das heißt, unsere Fokussierung ist an Gott eigentlich. Wo gibt es besseres Heiligung und Frieden von? Wie hat Jesus gelebt? Da sehen wir diese Heiligung. Und ich kenne die Pfingstbewegung ganz am Anfang. Leute haben schon vor Heiligung gebetet, dass Gott, heilige mich. Vielleicht müssen wir auch mal diese Gedanken haben oder brauchen wir auch mal zu beten vor dieser Heiligung. Und deshalb Jesus hat auch gebetet in Johannes 17, Vers 17. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, die Heiligung ist wichtig vor Gott. Und diese Gleichgültigkeit kann schon, das ist das Zweite, was man achten muss. Bitterkeit und Gleichgültigkeit. Wo man sagt, ah, das ist nicht so wichtig. Nimm alles ernst, was in der Bibel ist. Und warum alles sowas? Alles, was wir erreichen wollen, 18 bis 24. Kannst du noch weiterlesen?
Ihr habt noch Größeres erlebt als damals die Israeliten. Sie sahen den Berg Sinai im Feuer lodern, als Mose von Gott die Gebote erhielt. Dann wurde es finster, wie in der Nacht. Ein Sturm heulte und nach einem lauten Fanfarenstoß hörten die Israeliten eine mächtige Stimme wie das Rollen des Donners. Erschrocken bat das Volk, diese Stimme nicht länger hören zu müssen. Sie hatten Angst vor dem Befehl Gottes. Jeder Mensch und jedes Tier, das diesen Berg auch nur berührt, soll gesteinigt werden. Was sich vor ihren Augen und Ohren abspielte, war so furchterregend, dass sogar Mose bekannte, ich zittere vor Angst und Schrecken. Ihr dagegen seid zum Berg Zion gekommen und in die Stadt des lebendigen Gottes. Das ist das himmlische Jerusalem, wo ihr Gott zusammen mit seinen vielen tausend Engeln voller Freude anbetet. Ihr gehört zu seinen Kindern, die er besonders gesegnet hat und die ein Bürgerrecht im Himmel haben. Ihr habt eure Zuflucht zu Gott genommen, der alle Menschen richten wird. Ihr gehört zu derselben großen Gemeinde wie alle diese Vorbilder des Glaubens, die bereits am Ziel sind und Gottes Anerkennung gefunden haben. Ja, ihr seid zu Jesus selbst gekommen, durch den Gott einen neuen Anfang mit uns Menschen gemacht hat. Um euch von euren Sünden zu reinigen, hat Christus am Kreuz sein Blut vergossen. Das Blut Abels, der von seinem Bruder umgebracht wurde, schrie nach Rache. Aber das Blut Christi spricht von der Vergebung.
Halleluja. Ich hatte eigentlich etwas anders vorbereitet. Und ich habe das Thema gestern mittags geendet. Weil ich habe es gelernt, einfach zu bringen, was in mir oder was da mich beschäftigt. Ich war einfach an der Frage, warum passieren solche Sachen jetzt momentan? Oder warum geht es auch manchmal so gut? Und jetzt sagt die Bibel ganz klar, es ist wegen dieser neuen Heimat, dieser Berg Zion, der ganz anders als Sinai, wo wirklich man hat Angst dort gehabt, dass sogar Mose gezittert hat. Da hat es gedonnert auf Sinai. Aber da, auf Berg Zion, da ist voller Gnade. Da wird Gott uns bringen. Sogar mit seinem Blut kauft er uns, dass die Sünden auch vergeben sind. Alles ist gemacht, dass wir zu diesem Berg Zion gehen können. Und deshalb erleiden wir alles, was wir machen. Oder diese Disziplin, die wir durchgehen müssen, die leiden alles. Es kommt alles, dass wir hinkommen. Und warum ist es wichtig, dass wir so durchgehen müssen? Gott konnte es auch einfacher machen, dass wir hier Picknick leben und dann versprechen und dann kommen wir auch, wo es noch besser. Warum? Da lernen wir was zu schätzen. Habt ihr gemerkt, manche Kinder, vielleicht hier in Deutschland ist nicht so. Ich gebe ein Beispiel von meinem Onkel. Der hat gearbeitet, hat ein gutes Geschäft, die Baumarkt und so weiter. Aber seine Kinder sind nicht erzogen. Was sie machen, ist nur einfach zu streuen, was sie gearbeitet hat. Die haben nicht gelernt zu schätzen, was sie haben. Ich denke, diese Kreuzigung, alles, das steht nicht in der Bibel, das ist mein eigener Gedanke. Gott konnte uns einfach sagen, ich habe euch vergeben. Punkt. Der hat die Welt geschafft. Wer wäre dabei dagegen? Wer konnte sagen, nein, das ist nicht gültig? Warum musste er seinen eigenen Sohn geben? Dass er so leiden musste, sogar am Kreuz. Das ist das Schlimmste, wie man sterben kann. 3 Stunden, ich meine, heutzutage, wenn du versuchst, eine Kuh oder ein Tier zu schlachten und dass es 3 Stunden braucht zu sterben, das sagen sie, das ist Tierquälerei, oder? Drei Stunden am Kreuz so hängen und so weiter. Warum? Ich denke, es geht um uns zu lernen, wie ernst er das nimmt, wie ernst er mit Sünde nimmt. Dass es nicht so billig ist, dass wir sagen, aha, eigentlich, ich kann auch noch weitermachen, Gott wird mir sowieso vergeben wieder. Hier geht es nicht um, ob man überhaupt weiter sündigen oder nicht, aber es geht um das, unsere Einstellung über diese Thema Sünde. Deshalb ging Jesus am Kreuz. Dass Gott nimmt es nicht so einfach. Und wenn sowas passiert, da ist eine Trennung und die einzige Brücke ist durch das Blut von Jesus und der so lange gelitten hat. Und weil wir so eine gute Himmel suchen, eine gute Heimat, wo es besser, wo keine Tränen mehr, wo alles einfach gut ist, wo es uns gut geht. Das ist, was Gott für uns vorbereitet hat. Dann, das ist die Antwort auf die Frage, die oft gefragt wird. Warum lässt Gott diese Bosheit auf diese Erde? Wir sehen, die Leute, die böse sind, sie sind eigentlich die reich sind oder die Erfolg haben. Wenn ich versuche, etwas richtig zu machen, meistens kannst du es nicht. Hier zum Beispiel, Deutschland ist gut. Da kannst du einiges erreichen mit eigener Kraft. Aber in vielen Ländern, zum Beispiel bei uns, die reichsten Leute sind entweder Leute, die in der Regierung sind oder die Stadt oder die Kontakt haben zu denen. Und warum? Weil man einfach Geld von der Stadt nimmt. Die Leute, die wirklich arbeiten, meistens schaffen sie das nicht. Und trotzdem kann man fragen, warum lässt das Gott zu? Aber die Bibel ist klar. Jetzt, wir sind in einem Lauf. Wir haben ein Ziel. Berg Zion. Die Heimat im Himmel. Unsere Heimat im Himmel. Da ist was, was zählt. Das ist fast wie einer sagt, lernt ihr oder tut was, aber es gibt eine Abschlussprüfung zum Schluss. Wir können alles, was wir machen, was wir wollen heutzutage, aber zum Schluss, es gibt ein Gericht. Und jeder muss durchgehen. Da kann man dann fragen, ob Gott seine Augen zugemacht hat oder nicht. Wenn Gott heute anfängt, streng mit uns zu sagen, dass jede Sünde wird bestraft, die Bibel sagt, klar, es wird kein Fleisch hier auf der Erde leben, weil wir sind alle Sünder. Wir haben die Herrlichkeit Gottes verpasst, nicht erreicht. Und deshalb, jeder muss mit seinem eigenen Leben an Gott schreien. Da ist Blut, die hat von Jesus einen besseren Bericht, nicht von Abel. Von Abel, das Blut jammert laut zu Gott. Das ist ungerecht. Wenn du jemanden bringst, heute, das Blut weint oder schreit zu Gott, das ist ungerecht. Aber von Jesus. Das Blut sagt, ich liebe denen. Ich trage ihre Sünden. Ich bin so geflossen, damit sie Vergebung bekommen. Und dieses Blut, den sollen wir nehmen. Das ist, was das Buch uns jetzt zeigt. Und dann der letzte Teil, wo wir sehen, unsere Abgrenzung an der Wahrheit. 25 bis 29, das ist der letzte Teil.
Hört also auf den, der jetzt auch zu euch redet. Weigert euch nicht, wie damals das Volk Israel, auf seine Stimme zu hören. Sie sind ihrer Strafe nicht entgangen, weil sie am Berg Sinai Gott nicht gehorchen wollten. Uns wird die Strafe noch viel härter treffen, wenn wir den zurückweisen, der jetzt vom Himmel her zu uns spricht. Damals hat seine Stimme nur die Erde erbeben lassen. Noch einmal werde ich die Erde erschüttern und auch den Himmel, spricht er durch den Propheten. Dieses noch einmal bedeutet, alles was Gott geschaffen hat, wird er dann grundlegend verändern. Bleiben wird allein das Ewige, das nicht erschüttert werden kann.
Halleluja.
Auf uns wartet also ein ewiges, durch nichts zu erschütterndes Reich. Dafür wollen wir Gott von Herzen danken und ihm voller Ehrfurcht dienen, damit er Freude an uns hat. Denn unser Gott ist wie ein verzehrendes Feuer.
Halleluja. So, wo liegt deine Sicherung oder deine Sicherung vom Leben? Ist es an deinen Eltern, deinen Rechtsanwalt oder deine eigene Kraft oder deine Reichtum oder Krankenversorgung? Wo liegt deine Sicherheit? Gott sagt, ich werde nochmal alles richtig schüttern. Das kam eigentlich von das Buch Haggai. Da kommt das, ich werde nochmal alles schüttern. Und was bleibt, ist nur, was in ewig bleibt. man sieht, dass doch Gott will was machen zum Schluss. Und wenn er redet, wir müssen unser Herz nicht verstecken. Jetzt, Gott redet zu uns. Es ist noch eine Zeit, wo er sagt, komm. Wir müssen miteinander reden. Auch wenn eure Sünde rot wie Blut ist, gibt es noch Zeit, gibt es noch Gnade, wir können dabei reden. Aber es wird kommen Zeit kommen, wo alles richtig geschüttet wird. Und alles, was keinen Bestand hat, wird kaputt gehen. Das ist die Wahrheit. Dann merken wir. Klar, es gibt Gnade. Aber sie hat eine bestimmte Zeit. Alles hat Zeit. Kann nicht ewig bleiben. Wer weiß, was morgen passiert? Keiner. Und deshalb, wenn du die Stimme Gott hört heute, mach es nicht morgen, ich werde es morgen machen, aber heute. An der Zeit von den Berg Sinai, die Leute sind bestraft, wenn sie nicht Gott gehört haben. Und was ist noch, wenn wir heute nicht achten, was derjenige, der von Himmel gekommen ist, das ist Jesus selber. Die Strafe wird groß. Und von dem her, ich denke, es geht uns gut. Wir haben die Möglichkeit, alles zu ablagern. Alles einfach an Jesus zu verschieben. Auch was wir selber gemacht haben, bewusst oder unbewusst. Wir können einfach an Jesus verschieben. Alle Dreck und bleiben wir so sauber. Das ist diese Heiligung. Lass seine Blut uns richtig waschen. Und so wie ich gesagt habe am Anfang, egal was du durchmachst, was jetzt momentan bei dir los ist, das passiert, weil Gott dich liebt. Der meint es gut mit dir. Anders gibt es keine Erklärung. Wenn du kommst, warum passiert sowas und sowas bei mir? Ich kann es nicht erklären, was ich weiß. Gott meint es gut mit dir. Manchmal, ich weiß nicht, mein Opa, ich habe mit meinem Opa gestern gesprochen und dann sagte er mir, meine Zeit ist vorbei, ich bin dabei, jetzt die Gemeinde richtig zu organisieren, damit ich jetzt friedlich nach Hause gehe. Und dann habe ich ihm gefragt, wie weißt du das? Und dann sagte er, von allen Richtungen, es kam ein Prophet, der mir das gesagt hat. Ich selber habe es auch gewusst. Gott hat mir gesagt. Und ich merke auch, meine Körper kann nicht mehr weitermachen. Ich komme langsam in 100. Ich will heimgehen, sagt er zu mir. Diese Einstellung ist nicht normal eigentlich. Weiß ich. Aber wenn man einfach dieser Gedanke, es gibt ein Heim, Berg Zion. Das ist das, was der Hebräerbriefschreiber sagt. Das macht es leichter, die Sachen zu tragen. Ich denke, mein Opa denkt weniger über seinen Tod. Aber der versucht meistens zu denken, was nach dem Tod passiert. Menschlich, das ist so. Ein Mensch, ich meine, Tod ist nicht, was jeder sich wünscht. Aber heim wollen wir alle gehen, oder? Mir wäre es lieber, wenn Entrückung passiert und dabei bin, als dass ich sterbe. Das ist ehrlich. Und weiß nicht, ob einer sagt, ich will gerne sterben. Heim zu Gott, das ist, was ich mir wünsche. Und Entrückung wäre die beste, einfachste Lösung, die ich hätte. Aber das kann ich nicht selber bestimmen. Das ist vielleicht passiert an der Zeit, wo wir alle schon gestorben sind. Und Paulus hat auch so diese Gedanke gehabt, dass bei wir diejenigen, die dann lebendig sind bei der Entrückung, wir werden genommen und wir treffen die anderen im Himmel. Der hat nicht mitgerechnet, dass er auch stirbt. Das war auch sein Wunsch. Und ich denke, wenn Gott Tod weg von uns wegnimmt, dann sind wir alle glücklich. Und das wird er auch tun. In der neuen Himmel und neuen Erde. Da gibt es keinen Tod eigentlich. Da ist das Leben unewig, unendlich. Und das ist, was wir wollen. So, egal was du machst, weiß, dass Gott zeigt deine Liebe, dass du der richtige Sohn bist. Und ich hätte gerne, dass wir beten für die Leute, die sagen, ich gehe auch durch eine bestimmte Zeit. Da vielleicht Gebet wird mir helfen. Und ich lasse es an Alex, dass er entscheidet, ob wir es machen jetzt oder nach Gottesdienst. Okay, Amen.